grüße euch auch im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ich das Wort öffnen kann. Es ist so ein Vorrecht, dass wir die Bibel vor uns liegen haben können, dass es nicht irgendwie irgendetwas anderes ist, was uns verbindet. Wir sind die Bibelgemeinde und deshalb ist das auch unsere Orientierung. Das Wort Gottes ist unschätzbar wertvoll für uns in unserem ganzen Leben. Und auch heute werden wir uns einer Thematik zuwenden, die so von Bedeutung ist. Besonders jetzt in unseren Zeiten, in denen wir leben, brauchen wir dieses Wort, das vor gut 2000 Jahren an die Philipper geschrieben wurde, aber uns genauso betrifft. Und wir so von dieser Gemeinde lernen können, von diesen Anweisungen des Apostel Paulus an die ihm so geliebte Gemeinde in Philippi. Wie wunderbar, dass wir diese Worte haben, dass wir nicht irgendwelche Zweifel an diesen Worten haben müssen, sondern dass diese Worte nicht nur von dem Apostel Paulus geschrieben sind, sondern von dem, der uns liebt, dem Geist Gottes inspiriert, sodass das, was geschrieben ist, absolut der Wahrheit entspricht, ohne Fehl, irrtumslos, mit großer Macht. Und bevor wir das Wort uns ansehen, wollen wir den Herrn um seine Hilfe bitten, dass wir verstehen mögen, dass der Geist Gottes uns in seine Wahrheit leitet und wir nicht nur hören, sondern auch Täter des Wortes sind, wie es uns gebührt. Lass uns die Augen schließen und den Herrn bitten. Herr, du unser Gott, Anbetung sei dir. Wir danken dir, dass du bist, der ewige Gott, der ewig geliebt hat, der sich selbst geliebt hat, der Vater den Sohn und der Sohn den Vater und den Geist. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns gemacht hast, dass du die ganze Menschheit gemacht hast, dass du das Universum geschaffen hast, du bist der Schöpfer. Du hast alles wunderbar gemacht. Auf den ersten Seiten der Schrift lesen wir davon und wir glauben deinem Wort. Wir danken dir, dass du uns geschaffen hast, damit wir herrschen würden auf dieser Erde. Aber Herr, Sünde kam in diese Welt. Und wir waren nicht mehr fähig, diesen Auftrag, den du den Menschen gegeben hast, in dem Maße zu erfüllen, wie du es gemeint hast, weil wir Sünder geworden sind. Sünder, weil wir sündigten, aber Sünder auch aufgrund unserer Abstammung her, getrennt von dir. Danke, dass du dich erbarmt hast über uns und erlöst hast. Wir danken dir für das neue Leben durch den Glauben und aus Gnade allein an den Sohn, den Herrn Jesus Christus. Herr Jesus, wir danken dir für deine Bereitschaft, den Vater zu verlassen, um auf diese Erde zu kommen, ein perfektes, heiliges Leben zu führen, um dann als ein stellvertretendes Opfer, ein Sühneopfer zu sterben und dann aufzuerstehen, um zu zeigen, dass der Tod besiegt ist. Du bist der Sieger. Und dann wurdest du erhoben zur Rechten des Thrones. Du bist der König, von dem wir gerade gesungen haben, Herr Jesus Christus, du regierst und wirst in Ewigkeit regieren. Danke, dass wir an deiner Seite regieren dürfen, als solche, die du nicht nur Freunde nennst, sondern wir sind Kinder Gottes. Wir sind Brüder. Du schämst dich nicht, uns Brüder zu nennen. Danke dafür. Wir beten jetzt, in dieser Stunde, rede du durch dein Wort, durch die Worte des Apostel Paulus aus dem Philipperbrief, dass wir sie uns zu Herzen nehmen können, dass wir daraus lernen, dass du uns bewahren mögest durch den Frieden, den du stiftest. Anbetung sei dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Es geht heute um den Text aus Philipper Kapitel 4 und ich möchte einen Rückblick halten und wenn Zeit vergangen ist oder auch neue Leute in der Gemeinde sind, dann ist es wichtig, dass wir alle auf einer Seite sind, dass wir verstehen, wovon wir reden. Der Apostel Paulus befindet sich in Rom in Hausgefangenschaft und er hat eine Beziehung zu der Gemeinde in Philippi. Und diese Beziehung unterhält er schon seit gut 10 Jahren, ein ganzes Jahrzehnt. Er ist mit ihnen vertraut, obwohl er nicht immer da war, aber brieflich stand er sicherlich auch mit ihm in Kontakt. Er hatte die Philipper mindestens dreimal besucht. Einst auf der zweiten Missionsreise in Apostelgeschichte 16 nachzulesen, als er diese Gemeinde gründete. Und das war etwa 10 Jahre her. Und dann auf der dritten Missionsreise in Kapitel 20 nach dem Tumult in Ephesus, als Paulus sich aufmacht und nach Griechenland, nach Achaia, zu den Korinthern reist, geht er durch Mazedonien. Und er stärkt dort die mazedonischen Gemeinden mit vielen Worten, nachzulesen in Apostelgeschichte 20, Verse 1 bis 3. Und auch auf seiner Rückkehr, als er von Griechenland nach Syrien zurückkehrt und die Juden ihm nachstellten, geht er zurück über Mazedonien. Er redet sehr wohl von diesen Gemeinden in Mazedonien, allen voraus auch den Philippern, die ihn auch finanziell unterstützten auf seinem Auftrag, das Evangelium in alle Welt zu tragen. Die Philipper waren freigebige Menschen und Paulus erwähnt sie auch indirekt in 2. Korinther 8, als er die mazedonischen Gemeinden hervorhebt und sie für das Vorbild für die Korinther setzt und sagt, sie haben gegeben über ihr Vermögen hinaus. Und sie haben nicht nur Finanzen gegeben für die Armen in Jerusalem, sondern sie haben auch sich selbst gegeben. Sie waren hingegebene Menschen dort im Osten Mazedoniens, in der Provinz. Und Paulus wird jetzt von ihnen ermutigt. Die Philipper hatten eine weitere Geldspende an den Apostel Paulus gesandt, denn er konnte nicht selbstständig einer Arbeit nachgehen. Und um für seine Nöte Sorge zu tragen, sandten sie Epaphroditus mit einer wahrscheinlich sehr großen Geldgabe. Am Ende, und das werden wir auch noch sehen in den künftigen Wochen, sagt er, sie hatten sich wieder erholt von den Gaben. Das heißt, sie haben immer freigebig gegeben. Und jetzt standen sie möglicherweise auch unter Druck, weil sie wieder so viel gegeben hatten. Sie waren opferbereit. Und es gab viele andere Dinge, die sie in eine schwierige Situation versetzten. Sie waren bedacht, dem Apostel Paulus zu helfen, aber standen eigentlich in demselben Kampf, den sie von dem Apostel Paulus gesehen hatten, nämlich als er dort war. Ihr erinnert euch, sein erstes Auftreten dort landete er nicht nur im Gefängnis, sondern auch wurde er sehr misshandelt, geschlagen. Nur wie gut war es, dass der Arzt Lukas bei ihnen war. Wir wissen um die Wir-Passage, dass der Lukas auch in Philippi dabei ist und sich wahrscheinlich dann um den Apostel Paulus und um Silas gekümmert haben. Es ist einfach wunderbar zu sehen, wie dieses Verhältnis ist. Aber jetzt standen sie auch in diesem Kampf, den sie bei Paulus gesehen hatten und jetzt von ihm hörten, so heißt es im ersten Kapitel. Sie wussten genau, was er durchmachte. Er konnte nicht frei herumlaufen. Er wurde sogar bedrängt von falschen Brüdern, die zwar verkündigten, aber aus Neid und um ihnen Schaden zuzuführen. Und so ging es auch den Philippern. Sie hatten denselben Kampf, den sie bei ihnen gesehen und jetzt gehört hatten. Sie waren unter Bedrängnis. Und ihr Lieben, wenn man unter Bedrängnis ist, dann kann man eingeschüchtert werden. Und deshalb sagt Paulus auch dort gleich im ersten Kapitel, lasst euch nicht einschüchtern. Lasst euch nicht einschüchtern. Er sagt gleich in Kapitel 1, Vers 27, führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme, und er hatte die Hoffnung, dass er aus diesem Hausarrest freigelassen werden würde, und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums, Vers 28, und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern. Diese Einschüchterung, das wäre für sie ein Anzeichen des Verderbens für diese Widersacher, für die Erretteten aber ein Zeichen der Errettung, und zwar von Gott. Und die Gemeinde von Philippi war bedrängt von außen. Es gab Feinde des Evangeliums. Wir wissen auch um die Judaisten, die falsche Lehre einbringen wollten, die die Beschneidung betonten und die äußeren Rituale. Und wir haben das gesehen, dass Paulus ausdrücklich sagt, unsere Gerechtigkeit ist nicht eine Gerechtigkeit, die durch Werke geschieht. Und dass Paulus selbst alles aufzählt, was er in seinem Leben an Errungenschaften hatte, dass er sie für Dreck erachtete. Im Angesicht der alles übertreffenden Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Ja, diese Gemeinde hatte Druck von außen, aber auch von innen. In der Innen war auch nicht alles in Ordnung. Es gab dort Uneinigkeit. Und wir erinnern uns, wir haben gelesen davon, dass Paulus die Philipper auffordert, eines Sinnes zu sein, und zwar so gesinnt zu sein, wie Christus auch war. Das ist der Schlüssel dazu, dass eine Gemeinde in Einheit und Einmütigkeit lebt, wenn sie sich hingeben und eines Sinnes sind, den Sinn des Herrn Jesus Christus haben. Das ist der Schlüssel. Und dazu fordert er sie auf. Und wir sehen, einige taten etwas mit Murren, und er fordert sie auf, etwas ohne Murren und nichts zu beanstanden. Und dann haben wir auch davon gelesen, dass es Schwierigkeiten gab zwischen einigen Gemeindemitgliedern, zwei Frauen, die im Streit miteinander waren, und der Frieden war abhanden gekommen, der in der Gemeinde herrschen soll. In Kapitel 4, Vers 1 beginnt er, sagt er, steht fest in dem Herrn. Ihr seid vereint mit dem Herrn, also seid eines Sinnes und nehmt euch dieser beiden Frauen ein. Und er fordert einen Bruder auf, vielleicht den Ältesten der Gemeinde, und sagt, nehm dich dieser beiden Frauen an. Das ist unser nicht würdig. Das ist des Evangeliums nicht würdig. Und ihr Lieben, eine Gemeinde, die sich dem Herrn Jesus Christus hingibt, die eines Sinnes ist, die Gesinnung des Christus hat, dort herrscht der Friede Gottes. Und da war in einer gewissen Weise, war er schon abhanden gekommen. Aber auch dadurch, dass sich einige Geschwister möglicherweise einschüchtern ließen, sich Sorgen machten, und darauf geht er ein. Und wir fragen uns heute mit den Philippern zusammen, wie können wir fest im Herrn stehen und Gottes Frieden sehen? Wie können wir das? Wie können wir feststehen? Schon in Kapitel 1 war das Anliegen, festzustehen und eines Sinnes zu sein. Jetzt in Kapitel 4, Vers 1 erwähnt er wieder, dass wir fest sein sollen. Wir sollen feststehen. Wir sollen nicht umhergeworfen werden von jedem Wind der Lehre, sagt er im Epheserbrief. Aber jetzt fragen wir uns, wie können wir feststehen und Gottes Frieden sehen? Wie kann ich in meinem Leben als Kind Gottes in besorgniserregenden Situationen feststehen im Herrn, Gott ehren und dabei den Segen Gottes erleben, statt mir täglich Sorgen zu machen, mich zu fürchten oder zu ängstigen? Und ich bin so froh, dass ich heute eine Zuhörerschaft habe, die mit Sorgen und sich Ängstigen vertraut ist. Ich kenne es. Ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Sich Sorgen zu machen, zu überlegen, was wird, wenn und so weiter. Wenn wir nachts wach liegen und uns Dinge ausmalen, was alles passieren könnte. Wenn ich zum Doktor gehe und der Doktor mir dies und jenes sagt und so weiter und so fort. Und wir müssen uns daran erinnern, dass es nicht nötig ist, dass wir nachts wach liegen. Es reicht, wenn eine Person wach ist. Und das ist der Herr Jesus Christus. Wir lesen im Psalm 121, dass der Hüter Israels nicht schläft, noch schlummert. Dort in Vers 4, Psalm 121. Er sorgt für uns. Nun, das Erste, was wir sehen, ist, wir können Gott vertrauen. Wir können als Gemeinde Gott ehren und wir können den Segen des Friedens erleben, statt uns Sorgen zu machen, zu ängstigen und, wisst ihr, und damit Probleme herbeizuführen. Ihr Lieben, das ist eine wichtige Botschaft an die Gemeinde. Seht ihr, dass er sie im Plural anspricht? Euch, euch. Er spricht die ganze Gemeinde damit an. Das ist nicht ein Einzelner oder es sind nicht nur die wenigen, die Probleme zu bereiten schienen, sondern es sind alle, die angesprochen sind. Und wenn du dich sorgst, dann wird der Frieden Gottes zunächst in deinem Leben blockiert, verhindert. Und wenn du dich ängstigst, dann ist das nicht eine private Angelegenheit, sondern dadurch wird der Frieden Gottes in der Gemeinde gestört. Der Friede Gottes findet nicht seine größtmögliche Ausdrucksform. Wir haben zurzeit sehr viel Anschauungsmaterial in dieser Welt. In dieser Welt herrscht sehr viel Unfriede. Um es nicht ganz deutlich zu sagen, es herrscht Krieg. Der Frieden ist, wie ihr wisst, in einigen Ländern abhanden gekommen. Wahrscheinlich in allen, wenn wir das in einem engeren Sinne verstehen. Aber wir wissen um die Kriege, die stattfinden. Wir wissen um den Russland-Ukraine-Krieg. Wir wissen um den Krieg im Nahen Osten. Und all das, ihr Lieben, ist nicht ein Nebenthema, sondern hat globale Auswirkungen. Nehmen wir uns nur zum Beispiel die aktuelle Lage vor Augen, die Blockade in der Straße von Hormus. Sie ist weltweit das wichtigste Nadelöhr für den Ölexport. Durch diese Meeresstraße von Hormus werden mehr als ein Fünftel der weltweiten Treibstoffbedarf transportiert. Wenn ihr nicht genau wisst, wo das ist, es liegt zwischen einer Einbuchtung der Küste Irans im Norden und der aus Arabien vorspringenden Halbinsel Musaddam im Süden, die zum Oman gehört. Und die Straße von Hormus ist eine Meeresenge, die sehr eng ist für den Schiffverkehr und für 80 bis 100 Öltanker, die jeden Tag durch diese Meeresenge fahren, sind 30 Seemeilen, ungefähr 55 Kilometer, rein gar nichts. Besonders wenn an den Ufern und an dem Land Iran im Hinterland Raketen auf genau diesen Punkt ausgerichtet sind. Der Frieden ist weg und wir sagen, ha, macht uns doch nichts aus. Oh ja, es macht dir sehr wohl was aus, wenn du an die Tankstelle fährst und auf einmal sagst, oh, der Benzinpreis ist über 2 €. Der Frieden ist abhanden gekommen und es hat Auswirkungen in der ganzen Welt. Es hat globale Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und es ist nicht, keine Angst, es ist nicht nur der Spritpreis, der sich erhöhen wird, sondern alles andere wird dem folgen. Alles andere wird letztlich umgeschlagen werden auf alle Produkte, damit das Geld wieder reinkommt, das durch diesen Verlust abhanden gekommen ist. Seht ihr, obwohl diese Dinge nicht direkt vor unserer Haustür stattfinden, sind wir betroffen. Vielleicht machst du dir in deinem Leben Sorgen und ich bin indirekt auch betroffen, weil auf einmal die Person, auf die ich baue und die mir wichtig ist, weil sie ein Teil des Leibes ist, sich Sorgen macht. Und Sorgen, ihr Lieben, das ist keine Lappalie. Das ist nicht, wisst ihr, wir sind immer gut dabei, diese Sorgen in unserem eigenen Leben zu entschuldigen. Du hast gar keine Ahnung, wie es mir geht. Mir geht es so schlecht. Keiner in der Welt leidet so wie ich. Ihr Lieben, das ist schrecklich. Ich entdecke mich selber dabei, wenn ich mich entschuldige für meine Sorgen. Das ist unangemessen. Das ist eine Entschuldigung der Sünde in unserem Leben. Sich Sorgen zu bereiten, ist eine Sünde. Wir vertrauen in dem Moment nicht mehr den lebendigen Gott. Der weiß alles. Er sorgt für uns. Er sagt es mehrfach in der Schrift, dass er für uns sorgt. Nun, ähnlich ist es also mit den Auswirkungen in der Gemeinde. Wenn es uns als Geschwistern so schlecht geht, dass wir uns Sorgen machen, dass wir uns ängstigen. Dann könnte jemand sagen, okay, ich werde mir nicht mehr sorgen, ich mache gar nichts mehr. Nun, was es nicht bedeutet, heißt, dass du keine Vorsorge mehr treffen sollst. Schatz, der Kühlschrank ist leer, morgen ist Sonntag, muss ich einkaufen? Mach dir keine Sorgen, der wird sich schon füllen. Vertrau dem Herrn, das ist nicht damit gemeint. Dein Gebet wird nicht den Kühlschrank füllen. Nun, ihr erinnert euch sicherlich auch an einige von euch, an 2. Thessalonicher, in der Gemeinde in Thessalonich gab es einige, die sehr unordentlich wandelten. Die glaubten, sie müssten gar nicht mehr arbeiten. Die haben gesagt, oh, das ist ja gut, der Herr sorgt für uns. Sie waren unordentlich. Und dann sagt Paulus, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Das ist nicht damit gemeint. Wir sollen eine angemessene Vorsorge treffen. Wir sollen unsere Familien versorgen. Denn wer nachlässig ist in seiner Arbeit, so sagen uns die Sprüche, der ist ein Sohn des Verderbers. Das ist schon schlimm, wenn wir faul sind. Faulheit ist für ein Kind Gottes fehl am Platz. Unsere Sorgen sollten wir nicht einfach wegerklären oder entschuldigen. Nochmals, oh, du weißt nicht, wie schlimm es mir geht. Ich will dir glauben. Ich glaube dir. Und wir kennen Schmerzen. Ich kenne auch Schmerzen, körperliche Schmerzen. Ich kenne Leid. Nun, ich kenne bestimmt nicht das Leid des Apostel Paulus und ich kenne auch nicht das Leid, das ihr möglicherweise durchgeht. Aber wisst ihr was? Das, was Gott in unserem Leben macht, ist, er gibt uns trotzdem seinen Frieden. Der Apostel Paulus zeigt in seinem Brief an die Philipper, wie man den Segen des Friedens auf eine ehrende Weise erhalten kann. Er gibt den Gläubigen in Philippi dafür ein doppeltes Gebot. Und damit komme ich zum ersten Punkt. Da könnt ihr ausfüllen, nicht Sorgen hegen, sondern Gebet zu Gott erheben. Nicht Sorgen hegen, nicht Sorgen machen, sondern Gebet zu Gott erheben. Zu Gott eure Bitten bringen, sich an ihn zu wenden. Er ist die richtige Adresse, tatsächlich. Und ihr Lieben, das wird so deutlich aus Vers 6. Da lesen wir, sorgt euch um nichts, sondern in allen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ein doppeltes Gebot gibt der Apostel Paulus. Paulus zeigt uns damit zunächst, was sie nicht tun sollten. Was Gläubige in der Gemeinde nicht tun sollten. Sie sollten sich nicht sorgen. Um nichts, absolut nichts. Und wir können alles aufzählen, egal was dir jetzt auch für deine eigenen Sorgen in den Kopf kommt. Wir sollen uns um nichts sorgen, in dem Sinne, dass wir uns ängstigen. Weil wir verkennen dadurch unseren großen Gott. Nochmals, das ist nochmals kein Aufruf zum Nichtstun. Das ist kein Befehl zur Nachlässigkeit. Nach dem Motto, ich brauche gar nichts mehr tun. Ich brauche mich um nichts mehr kümmern, das wird schon der Herr alles machen. Nein, das ist nicht der Fall. Dieses Gebot an die Philipper meint nicht eine Art von Sorglosigkeit, sondern spricht diese Verängstigung an, die durch bestimmte Umstände kommen. Und kennt ihr das? Ich weiß, ihr kennt das. Du denkst, was mit meinem Job? Was ist, wenn ich meinen Job verliere? Wo werde ich denn mein Geld verdienen? Werde ich die Miete noch zahlen können? Werde ich meine Zahlung an die Bank noch zahlen können? Was ist, wenn der Doktor mir sagt, da ist ein kleiner Fleck in Ihrer Brust? Oh, oh. Machen wir uns dann Sorgen? Gehen wir dann in das, was nicht wahr ist? Und auf diesen Text kommen wir noch zu sprechen in Vers 8, wo Paulus auffordert, nur an das zu denken und darüber nachzudenken, was wahr ist. Nicht zu spekulieren. Wir sind sehr schnell dabei zu spekulieren und uns Sorgen zu machen. Was könnte sein, wenn? Wisst ihr nicht alle, wie wunderbar es ist, wenn wir dann Worte von dem Arzt hören? Ah ja, das ist nichts Schlimmes, das ist in Ordnung. Dieser kleine, das ist eine kleine Verkapselung, ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Und es fällt eine Last von den Schultern. Aber ihr Lieben, wir haben einen Arzt, der uns kennt, der uns durch und durch kennt. Wir haben den Schöpfer der Welt, er kennt uns in- und auswendig. Ihm müssen wir vertrauen. Und dann wirst du feststellen, jegliche Sorge ist unnütz und verunehrt unserem Gott. Er weiß doch darum. Er hat dich gemacht. und mit der Aufforderung, diese Doppelten fordert und unterstreicht er auch die Lehre unseres Herrn Jesus Christus. Und die ihr am Mittwochabend hier wart in der Bergpredigt, wird es so deutlich. Matthäus 6 lehrt Jesus: Ich sage euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch um euer Leib, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Und es ist so wertvoll, diesen ganzen Absatz im Zusammenhang zu lesen. Sorgen und sich ängstigen zu machen, das ist das, was die Heiden tun, die keinen himmlischen Vater haben. Das ist unser nicht angemessen. Selbst Petrus nimmt darauf Bezug, als er den Verfolgten schreibt, in 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 7, sagt er: Alle eure Sorge werft auf ihn, auf Christus, werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Er ist auch für euch. Luther sagte: Ach, was für ein schöner Vers, aber wir müssen das Werfen lernen. Wir müssen das Werfen lernen, die Sorge abzugeben. Und das ist etwas, was die Philipper tun konnten. Wisst ihr, warum sie das konnten? Sie waren eine gut belehrte Gemeinde. Es ist wahr, dass sich junge Gläubige oft Sorgen machen, weil sie Gott noch nicht so gut kennen. Aber je mehr du den lebendigen Gott, je mehr du in der Erkenntnis dessen wächst, der sich in der Bibel vorstellt, desto weniger musst du dir Sorgen machen, weil du genau weißt, wie er ist. Und du machst auch Erfahrungen in deinem Leben, wie er schon für dich gesorgt hat. Aber das ist nicht nur irgendwie neutestamentliches Denken, sondern im Alten Testament, und ihr seht auf eurem Gemeindeblatt auch den Wochenvers, diesen Lernvers der Woche aus Psalm 55, 23, der von David stammt, der sagt: Werf dein Anliegen auf Jahwe und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht was wanken lassen. Wir sollen noch feststehen. Jahwe wird dich nicht wanken lassen. Gib diese Dinge ab, gib sie Jahwe, gib sie Gott, befiehl sie ihm an. Er sorgt für dich. Das ist wahr. Warum ist es nicht nur sinnlos, sich zu sorgen, sondern auch sündig? Weil du durch dein Sorgen Gott dein Vertrauen entziehst. Und das wussten die Philipper sehr wohl, wer Gott ist. Aber wisst ihr was? Auch wir, die wir gewachsen sind, ich brauche die Erinnerung. Ich brauche immer wieder das Wort Gottes, das mich heiligt, das mich korrigiert, das mich überführt, das mich zu Buße führt. Und sagt: Herr, ich habe mir Sorgen gemacht, ich habe mir Ängste gemacht, ich habe mir Ängste bereitet, ich habe gedacht, was wird sein? Unser Gott ist der gute Hirte. Jesus ist der gute Hirte. Er wird für seine Schafe sorgen. Und wie ich sagte, wenn er der Hüter Israels ist, der weder schläft noch schlummert, der keinen Nachmittagsschlummer macht, weil er ermüdet ist, wenn er nachts wach ist, brauchst du dich nachts nicht zu sorgen. Er wacht über deinem Leben. Und wir erleben, die wir uns seinem Wort unterrichtet sind, so wie die Philipper auch. Wir kennen die wunderbare Lehre der Vorsehung. Wir wissen genau, das, was in unser Leben hineinkommt, das muss erst an den Augen unseres Gottes vorbei. Und nicht nur das, sondern er orchestriert diese Dinge, er bereitet diese Dinge so vor, dass sie uns zum Besten und zu seiner Ehre dienen. Und er hielt mich gerade mit meiner Frau darüber, über Josef, den zweiten jüngsten Sohn des Jakob Israels, der ein bevorzugter und ein Lieblingssohn Jakobs war, der so angab mit seinen Träumen und von seinen Brüdern verkauft wurde. Ihr kennt die Geschichte, wird in eine Zisterne geworfen und er fleht seine Brüder an. Er flehte mit ihnen. Aber wisst ihr, Er kommt nach Ägypten, er kommt an Potiphas, in Potiphas Haus, und über den Weg des Gefängnisses kommt er an die Macht in Ägypten. Er wird der zweite Mann in Ägypten hinter dem Pharao, und er benutzt, Gott benutzt Josef, um das ganze Volk Israel und viele andere Menschen vor dem sicheren Hungertod zu bewahren. Zurück in die Zisterne. Denkt ihr, in der Zisterne war es einfach zu sagen, oh Herr, ich vertraue dir. Oh, danke, dass ich hier in der Zisterne liege. Jemand, der in dieser Situation ist, und ich möchte Verständnis für jeden Schmerz und jede Sorge, die ihr habt, auch aufbringen. Ich weiß, dass es schwierige Lebenssituationen gibt. Aber die einzige Adresse bei all dem ist nicht dein Freund, ist nicht deine Freundin, ist nicht dein Vater, ist nicht deine Mutter, sondern ist Gott, der lebendige Gott. Nur er kann für dich sorgen. Nur er weiß um die Situation. Und er hilft dir. Und das ist so gut zu wissen. Und manchmal denken wir, der Vers ist etwas abgegriffen, aber er ist dennoch so wunderbar. Wenn wir Römer 8, Vers 28 lesen, dann wissen wir, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten denen, die nach dem Vorsatz Gottes berufen sind, die nach seinem ewigen Ratschluss berufen sind. Egal, wo du dich befindest. Augenscheinlich sieht es nach Niederlage aus. So wie als Jesus am Kreuz in der dunklen Stunde ruft, es ist vollbracht. Und er Glauben bewies, weil er wusste, er wird auferstehen. So kannst du Gott vertrauen. Er hat dich zu keinem Zeitpunkt, egal was mit dir geschieht, irgendwo vergessen. Und Paulus setzt fort und zeigt uns, dass das Kind Gottes nicht den Umgang mit der unnützen Sorge einfach nur zu lassen hat. Das geht ohnehin nicht auf Befehl. Hör auf, dich zu sorgen. Kennt ihr das? Hör auf, dich zu sorgen. Das ist keine sehr große Hilfe, wenn mir jemand sagt, hör einfach auf, dich zu sorgen. Nein, er gibt eine Lösung dafür. Er gibt nämlich den zweiten Teil dieses Gebotes. Das erste Gebot war, sorgt euch nicht. Und dann kommt etwas, was es wirklich auch als Lösung gibt. Da steht es, sondern der Gläubige hat sich im Vertrauen an Gott zu wenden und wird dazu aufgefordert, Gott seine Anliegen, nämlich die Anliegen, die ihn besorgen und ängstigen, vor Gott im Gebet und Flehen mit Danksagung kund werden zu lassen. Okay? Das ist nur die halbe Wahrheit, wenn du sagst, hör auf, dich zu sorgen. Ja, vielen Dank. Das kann ich nicht. Du sollst statt diese Dinge zu tun, aktiv zu sorgen und auf dich zu sehen und Bauchnabelschau zu betreiben, sollst du dich an den lebendigen Gott wenden, auf ihn sehen, sich an ihn wenden. Diese Anliegen, die dich bekümmern, die sagst du ihm im Gebet. Das Gebet, das hier angesprochen wird, ist ein Gebet, das zunächst einmal die Haltung des Bittens als etwas Verehrendes ausdrückt. Es ist grundsätzlich das sich ausrichten auf Gott, um zu sagen, ich will dich ehren. Der Ausleger Heinrich Greven macht es sehr deutlich, dass dieses Gebet sich zuerst auf Gott ausrichtet und auf Gott abzielt, um ihn zu ehren. Du kommst also mit einem Anliegen zu Gott und sagst ihm, Gott, du weißt um meine Situation. Ich ehre dich, geheiligt sei dein Name. Und wir wurden von dem Herrn Jesus Christus auch gelehrt in der Bergpredigt. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Ich möchte, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Das ist mein Anliegen. Und dann bringst du ihm konkrete Anliegen. Das zweite Wort dort in der Schlachterübersetzung mit Flehen übersetzt, hat nichts mit Dauer oder Innigkeit oder Intensität zu tun. Im Flehen würden wir sagen, oh, Flehen, ja, das habe ich auch öfter mal gesagt, ist ein intensiviertes Beten. Das ist damit nicht gemeint. Gemeint ist damit, es bezeichnet die Haltung das wirkliche Bitten zu Gott, das einer konkreten Situation entspricht. Das heißt, du bringst ihm jetzt konkrete Anliegen. Du sagst ihm, Herr, ich mache mir Sorgen, weil der Arzt mir gesagt hat, da ist etwas in deinem Leben nicht ganz in Ordnung, deine Blutwerte stimmen nicht, da stimmt irgendwas nicht. Dann sagst du, Herr, geheiligt sei dein Name, dein Wille geschehe, ich will dich ehren. Wenn es so ist, dann ist das in Ordnung. Aber ich bitte dich, du kennst mein Blut und in dem Blut ist das Leben. Ich bitte dich, du kannst mich heilen. Hilf, dass mir geholfen werden kann. Und seht ihr, und du gibst dieses Anliegen an Gott ab. Und du kannst jetzt sagen, mein Gott weiß darum. Er wusste zwar schon vorher darum, aber das hilft dir, wenn du ihm das sagst. Und es wird dir helfen, zur Ruhe zu kommen und den Frieden, den du hast, weil du ein Kind Gottes bist, zu wahren. Ihr Lieben, das ist so wichtig. Wir richten uns auf Gott aus und wir kommen mit ihm mit konkreten Anliegen. Und wir beten nicht nur die Aldi-Gebete. Segne all die Geschwister, mach all die Probleme in meinem Leben wieder gut. Die Aldi, wisst ihr, das sind diese Aldi. Segne all die Missionare, ihr kennt das schon, ja. Nicht die Aldi-Gebete, sondern die konkreten Anliegen bringen wir zu Gott. Das tun wir. Also die Anlaufstelle ist unser lebendiger Gott, der um dich weiß, der sowieso dein Hirte und dein Hüter geworden ist, der nicht schlummert zu keiner Sekunde, auch wenn du blind bist. Er sieht immer. Und dann richtest du dich auf und bringst ihm konkret die Anliegen. Lasst uns konkrete beten. Konkret beten, wie wir das auch in Kolosser 1, Vers 9 gelesen. Das waren konkrete geistliche Anliegen, die Paulus für die Gemeinde in Kolosse betete. Nicht so wischiwaschi und ja, mach das auch gut, Herr. Und ich habe keine Lust, so alles ins Detail zu nennen, aber ja, bete, wir beten für ja. Nee, sondern wir bringen ihnen alle Einzelheiten und sagen ihm, was uns auf dem Herzen liegt. Und dann wirst du auf einmal was erleben in deinem Leben. Aber stopp, da steht noch etwas weiteres. Wie lassen wir diese Gebetsanliegen vor Gott kund werden? Wie kommen wir zu ihm? Mit allem Gebet und Flehen und Danksagung, mit Danksagung. Ihr Lieben, das ist so wichtig, Gott Dank zu sagen für das, was er getan hat in deinem Leben. Und fang ganz oben an. Wofür haben wir am meisten Dank zu sagen? Dadurch, dass wir Frieden mit Gott haben. Dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und das ist so wunderbar ausgerückt. Römer Kapitel 4 spricht von diesem Glauben, der dem Abraham gegeben worden ist. Aber nicht nur dem Abraham, der gerecht gesprochen worden ist, sondern auch uns. Und dann sagt er in Kapitel 5, Vers 1, schreibt Paulus den Römern, da wir nun aus Glauben, Bezug nehmend auf das vierte Kapitel, gerechtfertigt sind, gerecht gesprochen sind. Wir wissen, wir sind noch nicht so gerecht, aber wir sind gerecht gesprochen. So haben wir Frieden mit Gott. Die Feindschaft ist zu Ende. Ich bin nicht mehr in Feindschaft mit Gott. Und das Ergebnis ist, dass ich Ruhe haben kann für meine Seele. Oh, ich muss nicht immer denken, was muss ich noch tun, um Gott zu gefallen, damit er mich in seinen Himmel lässt. Nichts kannst du tun. Deine besten Anstrengungen, die beste Gerechtigkeit, so sagt Jesaja, ist wie dreckige Lumpen. Wir glauben ihm und dafür danken wir ihm. Vergiss das niemals, wir sind Kinder Gottes. Und das sollte uns immer dankbar sein lassen für alles, was Gott in unser Leben bringt, egal was es ist. Und du kannst jede Sorge, die du dir bereitest, kannst du in ein Dankgebet umformulieren. Und Paulus zeigt ihm das auch. Er sagt, was für eine Gnade es ist, nicht nur an Gott zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Paulus sagt, ihr dürft für den Herrn Jesus Christus leiden. Und die Apostel leben uns das vor. Die zeigen uns, wie sie freudig vom Hohen Rat kommen. Sie werden geschlagen und sie kommen freudig und sagen, oh, wir sind seiner würdig geachtet worden, wir sind geschlagen worden. Fühlt sich das gut an, geschlagen zu werden? Nein, absolut nicht. Aber das ist unseres Herrn würdig, des Evangeliums würdig. Jesus hat es auch gesagt, dass wenn wir ihm gehorsam sein werden, dann werden wir diese Bedrängnisse erleben. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ich habe auch Nachricht für euch. Wir altern auch. Eines Tages werden wir sterben, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt. Und irgendwann gibt der Körper irgendwo nach. Es ist nur ganz gewöhnlich, dass man irgendwelche Schmerzen hat. Und es ist eher komisch, wenn wir sagen, nee, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Hey, lieben wir nicht das Ziel? Lieben wir nicht da den Ort, wo wir dann letztlich sein werden? Der Tod ist nicht unser Feind. Wie wunderbar, dass wir Dank sagen können. Die Psalmisten erinnern daran. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, er ist gut. Dank dem Herrn, denn seine Güte, seine Gnade, heißt es da, seine loyale Liebe währet ewiglich. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Auch in der Verfolgung ist der Herr immer bei dir. Dank ihm. Nun, Dankbarkeit ist eine seltene Kommodität, wie sagt man, eine seltene Angelegenheit. Ja, wir sehen das bei Jesus, als er die Geschichte erzählt, auf dem Weg nach Jerusalem, als er durch Samaria reist und dort 10 Aussätzige heilt. Und einer kommt zurück, ein einziger kommt zurück und bedankt sich. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Diese eine Person drückt aus, dass sie wirklich Glauben hat, denn sie kehrt zurück zu dem Sohn Gottes. Ihr Lieben, lasst uns nie vergessen, dankbar zu sein. Dankbarkeit ist das, was dir jetzt Vers 7 bringt. Wir fragen uns, wie können wir feststehen und Gottes Frieden sehen? Erstens haben wir gesagt, nicht Sorgen hegen, sondern im Gebet zu Gott erheben. Und zweitens, Frieden Gottes und dessen Bewahrung erleben. Lass mich Vers 7 lesen. Da heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Okay. Ich muss sagen, das Gebet allein wird es nicht tun. Aber weil diese Gemeinde belehrt war, sie wussten, wem sie glaubten. Dieses Gebet an sich ist nicht ein Zaubermittel. Es ist nicht ein Magic Trick, irgendein Trick, den man anwenden kann. Wir müssen unseren Gott auch kennen. Aber das waren die Philipper. Sie waren unterwiesen. Sie wurden durch den Apostel selbst unterwiesen. Lukas blieb bei ihnen. Andere Mitarbeiter des Paulus gingen durch Philippi, um dort zu unterrichten. Jetzt sagt er, wenn ihr euch an Gott wendet, keine Sorgen macht, einfach sagt aus, vorbei. Wisst ihr, eure Sorgen gehen immer im Kopf, das geht immer im Kopf los. Ich erinnere mich in der Zeit, als wir damals in Leonberg waren, wir waren arm wie eine Kirchenmaus. Ja, wir hatten keinen Pfennig, mein alter Honda war durchgerostet und ich musste zum TÜV und ich habe gedacht, ich werde das nicht schaffen, wie soll ich das bezahlen, dass ich wieder ein Auto habe? Und dann fing das bei mir an zu kreisen. Wie werde ich meine Familie ernähren und so weiter, bla bla bla. Ich schäme mich der Sache jetzt, aber es ist einfach so. Und dann sagte mein Bruder, hör auf, bring dein Auto einfach zur Reparatur und dann wirst du sehen. Und dann wird es genug Schmerzen, wenn du die Rechnung bezahlst. Aber mach dir nicht jetzt schon Sorgen, im Voraus. Ja, hat er eigentlich recht gehabt. Dann habe ich das Auto weggegeben und es war eine Rechnung, die konnte ich aber bezahlen und es passierte gar nichts und war alles in Ordnung. Seht ihr, die Sorgen sind einfach, die gehen im Kopf los, die gehen im Kopf los und deshalb Sorgen hegen, das wollen wir nicht. Nicht Sorgen hegen, sondern sie Gott bringen. Das ist in der Realität bleiben. Deshalb kommt nachher auch in Vers 8, denkt an das, was wahr ist. Und da musst du dir selber sagen, stopp, stopp, stopp. Hör auf, in diese Richtung zu denken. Denk an das, was wahr ist, und dann übergib das, was wahr ist, dem Herrn, und er wird für dich sorgen. Nun, der Friede Gottes ist das, was wir erlangen werden, wenn wir das Gott sagen und sagen, oh, ich habe das abgegeben. Ihr Lieben, es ist so schön, einfach in den letzten Jahren mit meiner Frau morgens zu beten, mit Gebet zu beginnen und nicht mal das Bett zu verlassen, bevor wir gebetet haben, und einfach alles abzugeben. Und so in den Tag zu gehen und sagen, wow, wir haben schon so viel geschafft, weil wir alles abgegeben haben, alles dem Herrn anbefohlen haben. Das nimmt dir gleich morgens, du kommst viel leichter aus dem Bett raus, dass man aufstehen kann, dass keine Bürde auf deinen Schultern, und du kannst aufstehen und Gott vertrauen. Und das ist der Friede Gottes, der aus diesem Frieden entsteht, der da ist, weil du ein gerecht gesprochener Mensch bist. Der schafft in dir ein Klima der Ruhe. Und egal, was die Umstände sind, ähnlich wie es zuvor bei der Freude war, erinnert ihr euch in Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Wir können uns alle Zeit freuen, denn wir haben eine Freude, die unabhängig ist von den Umständen. Und so ist es auch mit den Sorgen. Wir können sorglos sein, wir können Frieden haben, unabhängig von dem, was um uns her passiert. Ob wir in Verfolgung sind, ob wir krank sind, ob jemand stirbt oder nicht. Und ich führe dieses Beispiel sehr gerne an, weil es hat mich sehr überwältigt, wie das zu erleben, als mein Vater starb. Ich saß am Bett meines Vaters. Ich habe das sicherlich öfter erzählt. Aber ich saß am Bett meines Vaters 2 Tage lang, beobachtete den letzten Atemzug, und ein tiefer Friede kam über mich. Ja, ich muss schon fast sagen Freude, weil ich wusste, jetzt ist er da, wo er sein wollte. Das war eine einmalige Erfahrung. Wirklich wunderbar. Ist nicht einmalig, ich habe auch anderen Frieden erlebt, aber so im Angesicht des Todes das zu erleben und zu sagen, wow, mein Papa ist jetzt da, wo er sein wollte, frei vom Leib. Mein Vater selbst hatte meine Eltern hatten eine Pflegekraft aus Polen über einen deutschen medizinischen Dienst oder einen Pflegedienst bei sich in der Wohnung. Und als meine Mama dann 2 oder 1 Jahr vorher starb, und mein Vater kam zu mir und sagte auch anderen, sagte er, hoffentlich denkt unser Bogusha, unser Pflegedienst, nicht, ich bin herzlos. Weil mein Vater weinte nicht, sondern er war froh, dass meine Mama jetzt beim Herrn sein konnte. Und er sagt, hoffentlich versteht sie das richtig. Er hat sich Sorgen gemacht, dass jemand das falsch verstehen könnte. Aber ihr Lieben, so ist der Friede Gottes. Und du denkst, du musst doch jetzt eigentlich zusammenbrechen und denken, oh, jetzt ist das die liebste Person meines Lebens fort. Nein, der Friede Gottes, der diesen Verstand übersteigt, allen Verstand übersteigt, deinen menschlichen Verstand. Schaut einmal in Vers 7, der allen Verstand übersteigt. Alles, was du menschlich denken könntest. Ist eigentlich irrational, dass du jetzt ruhig bist. Oder du kommst vom Arzt. Der Arzt hat dir eine ganz schwierige Diagnose gegeben. Aber du warst vorbereitet. Und du warst, Herr, du machst, was du willst. Wenn du das willst, ich bin einverstanden. Was habe ich anderes zu sagen? Ich habe gar nichts zu sagen. Du machst alles richtig. Und zu diesem Vertrauen müssen wir kommen als Kinder Gottes. Ihm zu vertrauen und sagen, Herr, du machst alles richtig. Ich verstehe bestimmt einige Dinge nicht. Und zusammen müssen wir manchmal kämpfen dafür. Ich erinnere mich mit meiner Frau, dass wir zusammen waren und gesagt haben, wir entscheiden uns, dem Herrn zu glauben, dass er alles wohl macht. Dass er die Kontrolle nicht verloren hat. Seht ihr, das ist der Friede Gottes. Und ihr wisst, wie das ist, wenn wir Gott aus dem Spiel lassen, dann drehen wir durch. Was wird jetzt passieren? Oh, das wird. Oh nein, Güte, jetzt passiert dies und jetzt kommt das. Und dann verlassen wir nochmal den Bereich der Realität und spekulieren und fantasieren. Hört auf damit. Ruht in dem Frieden Gottes. Wisst ihr was? Und dieser Friede, wenn wir das tun als seine Geschwister, der bewahrt nicht nur dich selbst, sondern auch den Frieden in der Gemeinde. Wisst ihr, wir gehen gerne auch als Älteste Leuten nach, die abirren. Und oftmals hat es damit zu tun, dass sich jemand Sorgen macht. Und dieser Frieden, der gestört ist, weil man sich nicht mehr auf Gott ausrichtet, weil man Gott diese Anliegen nicht abgegeben hat, der kann wirklich mühsam sein für die ganze Gemeinde. Weil wir auf einmal auch damit beschäftigt sind, lange beschäftigt sind, bestimmte Fälle zu lösen, wo dieser Frieden abhanden gekommen ist. Und Sünde bringt immer Unordnung in die Gemeinde. Sie muss angesprochen werden. Und so wollen wir auch einander ermutigen. Wenn du vielleicht bei deiner Schwester oder deinem Bruder mitkriegst, dass sie sich Sorgen macht oder ängstigt, dann kommst du nicht mit dem Holzhammer, sondern kommst du und erzählst dieser Person, erinnerst du dich, was Gott sagt? Erinnerst du dich, wie gut er ist? Erinnerst du dich daran, dass wir ihm alles sagen können? Ganz konkret, jedes einzelne Anliegen. Und dass wir ihm sogar danken können dafür, dass er diese Situation hervorgebracht hat. Danken dafür. Du erkennst ihn an, du ehrst ihn in dem Moment, wo du Danke sagst. Das ist eine Ehrerbietung Gott gegenüber. Gott, du machst das richtig. Und mein Vertrauen ist so tief, ich sage einfach Dankeschön. Rein menschlich. Boah, wie kannst du da Danke sagen? Ja. Nur durch die Kraft des in uns lebenden Geistes. Und die Kenntnis davon, dass Gott immer alles richtig tut. Alles. Absolut alles. Ah, du denkst, nein, ich habe da ein Problem, das viel schlimmer ist. Ah, da bin ich an Gott wahrscheinlich vorbeigehuscht. Du irrst dich. Keiner huscht an Gott vorbei. Gott weiß um alles. Zweifel niemals an allen seiner Allwissenheit oder Allgegenwart oder Allmacht. Und ihr Lieben, wenn wir keine Sorgen hegen, sondern Gott anflehen und ihn bitten, dann gibt es diesen Frieden und er wird dein Verstand und dein Herzen bewahren, deinen inneren Menschen. Und dieser innere Mensch ist verantwortlich dafür, was du tust, wie du lebst. Der bewahrt dich einfach. Der schützt dich. Wenn die feurigen Pfeile, wie wir das auch in der Bibelstunde gehört haben, des Satans auf uns abgeschossen werden, dann sagst du einfach, ja, ich vertraue dem Herrn. Ich glaube. Ich nehme das Schild des Glaubens. Fange diese feurigen Pfeile des Satans ab, indem ich sage, Gott sagt so. Der Satan schießt seine Lügen auf dich ab und du sagst einfach, nein, stopp. Die Wahrheit ist das, was Gott sagt, dem glaube ich. Und das ist so wunderbar, dass die Philipper das hörten, dass sie sich auf ihn ausrichten sollten, dass sie sich nicht sorgen sollten, aufgrund der Anfeindung, die von außen kam, aber auch die innere Uneinigkeit konnte so beendet werden, indem man sich einfach an Gott wandte. Und wenn man das so liest, dann denkt man, oh, es ist einfach. So einfach. Ganz einfach. Doch erfasst es uns immer wieder. Und wisst ihr, ich möchte euch bitten, wenn ihr euch Sorgen gemacht habt, bekennt eure Sünde. Sorgen zu machen, Gott nicht zu glauben, ist einfach ein Vergehen. Gott gegenüber. Sagt ihm, Herr, vergib mir, dass ich nicht mit deiner Hilfe gerechnet habe. Und das kommt vor, das kommt häufig vor. Geh einfach ein Stück zurück, demütige dich vor Gott und sag, oh, das ist nicht die richtige Gesinnung. Ich möchte das glauben, was du gesagt hast. Hilf du mir. Und so wirst du feststehen im Herrn. Und da ist der entscheidende Punkt. Hier heißt es, und euer Gedanken wird er bewahren in Christus Jesus. Das ist nur möglich, indem ihr in dem Herrn seid, mit ihm verbunden seid. Und darüber haben wir ausreichend und häufig gesprochen, dass wir schon mit ihm verbunden sind, in einem geistlichen Sinne schon vor Grundlegung der Welt es waren, weil er uns da schon begnadigt hat und dann für uns am Kreuz gestorben ist und wir dabei waren. Und wir bleiben mit ihm verbunden. Glaubt ihr nicht, dass er sich um uns kümmert, wenn wir seine Kinder sind? Ich meine, was für Rabeneltern seid ihr, wenn sie eure Kinder auf einmal Sorgen macht und sie denken, oh, ich kriege nichts zu essen bei meinen Eltern. Ich glaube, unsere Kinder haben das nie geäußert, dass sie verhungern müssten. Oder? Habt ihr das mal irgendwann gesagt? Papa, bei dir kriegt man nichts zu essen. Nein, im Gegenteil. Wir versorgen unsere Kinder. Gott versorgt uns als seine Kinder. Er möchte, dass es uns gut geht. Uns gefällt das manchmal nicht, was er macht. Unseren Kindern gefiel auch manches nicht, was wir gemacht haben. Was nicht heißt, dass wir alles richtig gemacht haben. Aber selbst wenn diese Dinge richtig waren, waren es manchmal unangenehme Dinge. Aber sie waren gut für unsere Kinder. Und so ist auch unser Gott. Lasst uns ihn darum bitten, dass wir diesem Doppelgebot folgen und dann diesen Segen in dem Frieden Gottes auch in unserem Leben erleben. Lasst uns dafür beten. Lasst uns dazu aufstehen einmal. Himmlischer Vater, unser Vater, wir heiligen deinen Namen. Du bist abgesondert von allen Vätern dieser Welt. Du bist der perfekte Vater. Wir sind sündig und machen Dinge verkehrt. Aber du bist der perfekte Vater, dem wir immer in jeder Situation vertrauen können. Hab Dank dafür, dass dieser Befehl, der einst an die Philipper erging, durch den Apostel Paulus, uns auch selbst heute gilt. Und Herr, wir wissen, es gibt so viele Gründe, wo wir uns Sorgen machen könnten. Wir gucken auf steigende Preise um uns herum, um bestimmte Dinge, die wir im Leben nicht erreicht haben und unsere Ziele, die wir selbst gemacht haben, vielleicht dahin fliehen. Aber wir vertrauen dir. Selbst unsere Sünde kann dich da nicht von abbringen, uns da hinzubringen, wo du uns haben willst. Wir vertrauen dir. Vergib uns unsere Ängstigen, unsere Sorgen, die wir uns gemacht haben, wo wir dich einfach ausgeblendet haben. Bitte werde du ganz real wieder in uns. Herr, wir wollen dein Wort vor unsere Augen führen, dass wir erkennen, was auch die Gesinnung unserer Herzen ist. Herr, wir wollen im Vertrauen leben. Und so auch in der Gemeinde eine Einheit erleben, die über den menschlichen Verstand hinausgeht. Ja, dass sich Menschen aus unterschiedlichen Nationen und unterschiedlicher Aufbringung, dass wir eins sein können in dir, das kannst nur du machen. Und dafür ehren wir dich. Wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns zusammengefügt hast als deine Gemeinde, dass du uns gewählt hast, nicht wir dich, sondern du hast uns gesucht, uns errettet und zu deinen Kindern gemacht hast. Zusammen in diesen einen Leib gestellt, zu deiner Ehre. Danke für den Frieden, den wir erfahren, dass wir unsere Lasten bei dir ablegen können. Du selbst rufst sogar auf, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja, und du erquickst uns in dem Sinne, dass du uns Ruhe gibst für unsere Seelen. Herr, du sagst aber auch, dass der Gottlose kann keinen Frieden finden, sondern er schäumt sein Unrat. Er schäumt das Meer auf mit all seinem Dreck und Unrat. So ist der Gottlose. Er kann keinen Frieden finden. Aber bei dir ist dieser Friede und wir danken dir für den Frieden. Danke, dass du selbst uns mit dir selbst versöhnt hast. Ja, und diese Botschaft wollen wir weitergeben, dass auch andere Menschen Frieden mit dir finden können. Du bist der große Versöhner. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede. Danke dafür, dass das einst sogar ein Gideon erlebte, als er den Altar baute und sagte, Jahwe ist Friede. Herr, zu allen Zeiten haben Menschen erlebt, dass einzig und allein bei dir der Friede zu finden ist. Und der bewahrt uns. Der bewahrt unsere Gedanken, dass sie nicht in die Irre gehen. Der bewahrt uns, dass wir keine Uneinigkeit haben, auch in deiner Gemeinde, sondern dich ehren. Und das wünschen wir uns. Herr, gib du Gnade dazu und vergib du, wo wir dir Unehre gemacht haben durch unser unmäßiges Sorgen. Anbetung sei dir. Wir befehlen uns dir und deiner Gnade an, auch für den weiteren Verlauf dieses Tages. In Jesu Namen. Amen.